ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Abgeriegelt, geschlossen, betreten, verboten. Noch das ganze restliche Sommersemester. Das Hauptgebäude der TU Berlin bleibt zu, hat die Uni-Präsidentin heute dem RBB gesagt. Heißt für die Studierenden unter anderem, dass sie für Prüfungen in andere Räume müssen. Ausfallen sollen von den Prüfungen aber keine. Mehr von RBB24-Inforadio-Reporter Markus Laton.
Feuchte Keller, die die Stromversorgung und den gesamten Brandschutz gefährden. So lautete das Urteil des Bauamts über das Hauptgebäude der TU vor wenigen Wochen. Vor dem Ende des Sommersemesters wird außer den Fachleuten niemand mehr dort reingelassen. Die Verwaltung musste umziehen, Vorlesungen in den großen Räumen können nicht stattfinden. Das wird auf unbestimmte Zeit erstmal so bleiben. Ob das Hauptgebäude zum Wintersemester im Oktober wieder öffnen kann, sei unklar. So TU-Präsidentin Fatma Deniz.
Für den Fahrplan haben wir jetzt vorgesehen, dass wir eine interne Brandschutz-Taskforce gegründet haben, die gerade das strategisch begleitet mit der Bauabteilung zusammen. Das ist in einem sehr engen Austausch mit dem auch Bauamt, die genau die Brandsicherheitsschauen auch durchführt.
Zudem soll eine weitere Taskforce mit den Senatsverwaltungen für Wissenschaft und Stadtplanung aufgezogen werden. Dieser Arbeitskreis soll der TU helfen, schnell an Personal und Aufträge zu kommen. Außerdem sollen weitere Objekte geprüft werden. So etwa das für Lehrveranstaltungen und das studentische Leben wichtige Mathematikgebäude gegenüber des Hauptgebäudes. Fatma Deniz konnte nicht bestätigen, dass auch dieses Haus geschlossen werden soll. Hakan Atesh, hochschulpolitischer Referent im AStA der TU Berlin, hält dagegen.
Wir glauben nicht, dass dieses Gebäude diese Brandschutzmaßnahme überleben wird. Denn die Mängel sind schon seit fast Jahrzehnten bekannt, um ehrlich zu sein. Also immer wieder hören wir von ausfallenden Toiletten, Rohre, die geplatzt sind, auch teilweise Decken, die einstürzen.
Viele Studierende befürchten, es drohen viele weitere Ausfälle bei den Seminaren und Vorlesungen in anderen Bereichen der TU aufgrund baulicher Mängel. Zustände, die viele an die Corona-Zeit erinnern, mit kaum Präsenzveranstaltungen. Präsidentin Deniz hingegen versichert, man werde alles dafür tun, dass die TU, so wörtlich, keine Online-Uni werde. Die Mängel an der Universität sind schon länger bekannt. Bereits 2025 ergab eine kleine Anfrage der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, 11 Gebäude an der TU können wegen diverser Schäden teilweise oder gar nicht genutzt werden.
Unser Reporter Markus Laton war das. Menschen, die gerade erst nach Deutschland geflüchtet sind, verbringen oft viel zu viel Zeit mit Warten. Während Behörden entscheiden, wie es mit ihnen weitergeht. Wie viel besser wäre es, die Menschen könnten in dieser Zeit schon was tun, sich einbringen, arbeiten. RBB-Reporterin Jola Jordans hat sich ein Projekt angeschaut, das genau dabei helfen soll. In dem Ortsteil von Frankfurt an der Oder, Markendorf.
In Markendorf entsteht gerade das Chancencenter für Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus. Also Menschen, die oft nicht wissen, wie ihre Zukunft in Deutschland aussieht. Das soll sich hier ändern, sagt Sozialminister René Wilke.
Menschen, bei denen der Aufenthaltsstatus sich in Klärung befindet, aber auch Menschen, die in der Duldungsphase sind. Und für die eröffnet sich dann hier eine Möglichkeit, sich quasi einen regulären Weg in Deutschland zu erarbeiten durch Integrationsleistung und Arbeit, also Selbstständigkeit und eigenes Einkommen. Oder wenn sie diesen Weg nicht gehen wollen, dann eben in das System zurückgeführt zu werden, das dann auch am Ende mit einer Abschiebung oder einer freiwilligen Ausreise enden muss.
Es stehen Sprachkurse und Qualifizierung im Mittelpunkt. Auch Kinderbetreuung gehört zum Konzept, damit die Menschen auch an den Angeboten teilnehmen können. Aktuell befindet sich das Chancencenter noch in der Anlaufphase. Wie lange die Menschen am Ende dort bleiben, hängt von vielen Faktoren ab, sagt Desiree Schrade, die neue Leiterin der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs.
Das ist natürlich eine ganz individuelle Frage. Das hängt sehr stark davon ab, wie der Integrationsprozess selbst auch, also natürlich von uns begleitet, aber auch selbst gestaltet wird. Das kann eine relativ kurze Zeit sein, das kann auch eine längere Zeit sein. Unser Ziel ist es, dass die Menschen so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integriert werden und dass wir da dann auch einen guten Übergang mit den Arbeitgebern und mit der kommunalen Ebene finden. Aber wie gesagt, also ich kriege da sehr, sehr wohlwollende Signale auch von den Kommunen, die gerne mit uns auch an der Vernetzung für den Arbeitsmarkt zusammenarbeiten wollen. Ich denke, dass wir das gemeinsam auch gut hinbekommen.
Ziel ist die schnelle Vermittlung in Arbeit und der direkte Kontakt zu Unternehmen. Zunächst über Praktika, um herauszufinden, ob es fachlich und praktisch passt.
Wir haben dann hier vor Ort die Möglichkeit, im Logistikbereich, im Pflegebereich, im gastronomischen Bereich bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlernen, die wir hier vor Ort schaffen können und natürlich aber auch die Vermittlung dann an Praktikumsplätze in Betriebe, um den Übergang auch in ein festes Arbeitsverhältnis zu ermöglichen.
Langfristig sollen die Menschen dort eingesetzt werden, wo der Arbeitsmarkt dringend Personal braucht. Etwa in der Pflege, der Gastronomie oder in regionalen Betrieben. Das Projekt kann dabei auch Vorreiter sein und Menschen ohne klare Bleibeperspektive doch noch neue Chancen für Integration ermöglichen.
Ab August sollen dort bis zu 200 Menschen wohnen und in den Arbeitsmarkt begleitet werden. Das ist blöd gelaufen. Berlins wichtigster Digitalisierungsmensch, der Staatssekretär Matthias Hund, ist nach nur 2 Monaten im Amt entlassen worden. Auslöser waren Recherchen von RBB und MDR. Die hatten ergeben, dass die Staatsanwaltschaft gegen Hund wegen des Verdachts auf Insolvenzstraftaten ermittelt. Im Abgeordnetenhaus darum heute kritische Fragen an den Regierenden. Thorsten Gabriel aus der RBB24 Landespolitikredaktion für Berlin berichtet.
Eigentlich hätte es eine kleine Feierstunde werden können für den regierenden Bürgermeister. Die Verwaltungsreform war als Thema der Aktuellen Stunde gesetzt. Ohne Zweifel ein Erfolgskapitel für den CDU-Politiker. Doch die Oppositionsparteien hielten Wegner dabei auch Versäumnisse bei der Personalpolitik vor. Linken-Fraktionschef Tobias Schulze.
Wenn Sie das Beste für die Stadt wollen, so wie Sie es versprochen haben und wie Sie es auch in Ihrem Eid vor diesem Haus geschworen haben, dann können Sie doch nicht derartig nachlässig oder man kann auch sagen schlampig das politische Führungspersonal auswählen. Und der Hund war nämlich von Anfang an ungeeignet und das hätten Sie wissen können und wissen müssen.
Ähnliche Töne von AfD-Fraktionschefin Christine Brinker in Wegners Richtung.
Es kann nicht sein, dass jemand ohne Prüfung seiner Qualifikation und seiner bisherigen Lebensleistung in ein öffentliches Amt gebracht wird.
Und sogar vom Koalitionspartner der SPD kritische Worte. Der Abgeordnete Lars Rauchfuß verwies darauf, dass der entlassene Staatssekretär auch für die Umsetzung der Verwaltungsreform zuständig gewesen sei.
Da kann es ja auch nicht verwundern, wenn öffentlich und auch hier in der Runde hinterfragt wird, wie Ernennungen und Entlassungen im Roten Rathaus gehandhabt werden. Ich finde, die Frage müssen Sie sich gefallen lassen. Das ist auch deshalb so wichtig, weil sich die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf ihr Führungspersonal verlassen können müssen.
Überraschend zurückhaltend ging Grünen-Fraktionschef und Spitzenkandidat Werner Graf das Aufregerthema an. Er streifte die Personalie Hund nur am Rande und konzentrierte sich ansonsten auf das eigentliche Thema, die Verwaltungsreform, und sparte dabei nicht mit lobenden Worten für den regierenden Bürgermeister.
Was bisher in dieser Legislaturperiode geschafft wurde, verdient wirklich Anerkennung. Unter der Leitung von Kai Wegner haben wir diesmal wirklich große Schritte hingelegt. Es gilt die Anerkennung auch an Kai Wegner, dass er eben die Grundlagen angegangen ist und nicht nur an kleinen Stellen herumschrauben wollte.
Worte, die dem Angesprochenen wie Balsam vorgekommen sein dürften. Wegner selbst ging in seiner abschließenden Rede dann auch mit keinem Wort auf die Staatssekretärsaffäre ein, sondern griff Mahnungen von SPD, Grünen und Linken auf, dass die gemeinsam auf den Weg gebrachte Verwaltungsreform nun mit Leben erfüllt und weiter vorangetrieben werden müsse.
Selbstverständlich, meine Damen und Herren, ist eine Verwaltungsreform nie ein Schlusspunkt. Wir haben die Grundlage für ein funktionierendes Berlin gelegt. Aber eine Verwaltung muss immer weiterentwickelt werden. Und ich wünsche mir sehr, dass wir diesen Weg, den wir eingeschlagen sind, weitergehen. Und deswegen wirklich von ganzem Herzen ein Dankeschön an die Grünen und auch an die Linken.
Fest steht, die nächsten großen Schritte der Reform werden Aufgabe einer künftigen Landesregierung nach der Abgeordnetenhauswahl im September sein.
Landespolitikredakteur Thorsten Gabriel war das. Mache ich mich bald verdächtig, wenn ich eine Brille trage? Smart Glasses sind zum Teil so gut getarnt, dass man kaum erkennt, was in diesen digitalen Brillen steckt. Kamera und Mikrofon nämlich. Weil die oft heimlich benutzt werden, verbietet die Stadt Potsdam solche Geräte jetzt in Schwimmbädern und in Saunen. Unsere Reporterin Johanna Sargmeister.
Heimlich gefilmte Videos von Frauen in Bikinis landen regelmäßig im Netz. Aufgenommen werden sie mittlerweile häufig mit sogenannten Smart Glasses. Die Brillen von Meta und Ray-Ban wurden weltweit millionenfach verkauft. Mit ihnen kann man telefonieren oder Musik hören, aber auch fotografieren und filmen, ohne das Handy dabei in der Hand zu haben. Ein brennendes Licht auf der Vorderseite zeigt an, wenn die Aufnahme läuft. Wird es abgeklebt, ist die smarte Brille kaum von einer normalen zu unterscheiden. Das lädt zu Missbrauch ein, sagt der Digitalexperte Markus Beckedahl.
Um vielleicht auch Menschen mit nicht normschönen Körpern zu filmen, um sie dann später zu mobben oder um unerlaubte Fotos und Videos von Frauen zu machen oder aber indem man auch mit automatischer Gesichtserkennung Personen identifizieren kann, um sie dann im Anschluss zu stalken.
Um Menschen vor heimlichen Aufnahmen mit Smartglasses zu schützen, hat die Stadt Potsdam nun entschieden, sie explizit per Hausordnung zu verbieten. In den sozialen Medien hat sich ein regelrechter Trend entwickelt von Männern, die mit ihren Smartglasses heimlich filmen, wie sie Frauen mit plumpen Flirtversuchen ansprechen. Das zentrale Problem sei dabei nicht die Technologie, sondern das fehlende Einverständnis und die damit einhergehende Erniedrigung, sagt Cordelia Mohr. Sie berät Unternehmen und Einrichtungen zu digitaler Gewalt und glaubt nicht, dass Verbote die Lösung sein werden.
Also Smart Glasses sind eine neue Technologie, aber die Gewalt, die damit ausgeübt wird, die gibt es schon ganz lange in unserer Gesellschaft. Also wir können nicht einfach nur auf jede neue Technologie reagieren. Wir müssen das Problem als Ganze in den Ursachen, auch in den gesellschaftlichen Ursachen angehen.
Das Verbot in Potsdam wurde durch keinen speziellen Vorfall ausgelöst und ist wohl eher als Zeichen zu verstehen, dass man das Thema auf dem Schirm hat. Die Berliner Bäderbetriebe antworten auf Anfrage, dass sie keine Notwendigkeit für ein spezielles Smartglasses-Verbot sehen.
In der Hausordnung der Berliner Bäder sind nämlich Fotos und Videos von Leuten ohne deren Zustimmung generell verboten. In Potsdam übrigens auch. Trotzdem geht die Stadt jetzt noch weiter. Reporterin Johanna Sagmeister war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. Am Wochenende wird über den Dächern Berlins im Stundentakt getraut. Der Funkturm in Charlottenburg feiert dieses Jahr seinen 100. Und am 6.6. dürfen 6 verliebte Paare dort oben heiraten. Eines davon Paula Rapp und Nenad Martovic, die schon mal vorab ihre 55 Meter hohe Hochzeitslocation im Funkturmrestaurant begutachten.
Ja, sitzen tun wir nicht, wir stehen, glaube ich, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo die Standesbeamtin die stehen soll.
Ich glaube, wir sitzen, wenn wir unterschreiben.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber trotzdem sehr, sehr schön.
Ja, die Aussicht ist allein das schon ein Highlight.
Aufregung und Freude bei der 24-jährigen Paula Rapp und ihrem 26-jährigen zukünftigen Ehemann Nenad Martovic.
Wir sind die Ersten bei uns im Freundeskreis.
Ja, die Ersten. Alle sind ganz aufgeregt. Ja. Alle sind ganz aufgeregt, alle wollen dabei sein.
Die Idee Hochzeit mit Aussicht kommt von der Messe Berlin. 100 Jahre Funkturm will sie mit dieser besonderen Aktion feiern. Der denkmalgeschützte Funkturm ist frisch überholt und für Pressesprecher Emanuel Höger der perfekte Ort zum Heiraten.
Es ist ein Denkmal, was man begehen kann, was man erleben kann, auch emotional erleben kann. Er hat halt dann so ein paar kleine Restriktionen, weil die Technik ist eben die Technik, die man damals vor 100 Jahren geplant und gebaut hat. Deswegen gibt es nur einen Fahrstuhl, deswegen haben wir ein paar Restriktionen bei Wind und Wetter. Wir können den nicht immer aufmachen, aber ich sag mal, wenn er aufhat, dann lohnt sich's.
Paula Rapp und Nenad Martovic sind eines von über 100 Paaren, die sich auf die Aktion der Messe in Kooperation mit dem Radiosender RBB 88.8 beworben haben. Ihre Heirat ist also jetzt sehr öffentlich. Dafür war der Antrag sehr intim.
Und das war in Serbien. Da haben meine Großeltern eine kleine Farm. Und da sind wir dann mit dem Traktor hoch in die Berge gefahren, haben ein kleines Picknick gemacht. Und da habe ich sie dann gefragt.
Ja, war sehr emotional, der Moment.
Sehr emotional,
ja. Ich habe ihn noch nie weinen sehen. Er ist nicht so der Mann, der so viel Tränen vergießt. Aber das erste Mal habe ich ihn in Tränen gesehen. Es war wirklich ein sehr emotionaler und schöner Moment für uns beide.
6 Paare werden also übermorgen hier heiraten. Eine logistische Herausforderung für Standesbeamtin Silvia Brehnke, die ja auf dem Funkturm kein Vorzimmer mit einem Mitarbeitenden hat. Sie muss also
die Trauung von Anfang bis Ende begleiten und ein bisschen auf die Logistik achten. Da kriege ich aber garantiert hier noch Unterstützung. Denn es können ja immer nur 8 Personen gleichzeitig im Fahrstuhl fahren und 20 Gäste sind ja dabei.
Auch Paula Rapp und Nenad Martovic haben jede Menge Arbeit mit ihren Hochzeitsvorbereitungen.
Aber eigentlich ist es sehr groß, aber es ist alles eng, ja.
Ich schätze mal, die werden die Tische dann rüberschieben.
Wenn man die Phase, die wir jetzt durchgemacht haben, mit der ganzen Hochzeitsplanung überstanden hat, dann bleibt man wirklich für immer zusammen. Ja, also es ist schon Stress und Aufregung, aber wir sind trotzdem noch sicher, dass wir die richtige Wahl getroffen haben.
Das Restaurant im denkmalgeschützten Funkturm ist frisch renoviert und ready für den großen Tag. Und die junge Erzieherin und der Garten- und Landschaftsbauer erst recht.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit mir, Konrad Spremberg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.